Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich, bin begeistert und der Herr wird zu dir sprechen heute Morgen. Amen. Oder heute Abend, je nachdem, wann du hörst. Heute geht es um Glauben und um Gebet. Und zwar, dein Glaube wächst und zwar von selber. Ganz, ganz wichtiger Punkt, dürfen wir nicht unterschätzen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, dein Glaube wächst von selber. Denn weißt du, was das bedeutet? Pass mal auf. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, Dinge, die dir heute unmöglich erscheinen, sind morgen Alltag für dich. Dinge, die, für die du jetzt keinen Glauben hast, wo du dir denkst, kann nie passieren in meinem Leben, die sind morgen Sachen, in denen du lebst und webst und schwebst und überhaupt kein Problem mehr damit hast. Dein Glaube kann wachsen und das ist wunderbar, das ist sehr, sehr beruhigend. Denn du musst dann nicht mehr sagen, oh Herr, ich habe zu wenig Glauben. Du musst einfach nur die Dinge tun, die ich heute Morgen predigen tue. Es sind ganze vier Punkte, es ist nicht allzu schwer, es sind ganze vier Punkte, aber du musst aufpassen. Denn es wird dir wirklich helfen und du wirst Erhörungen haben, du wirst Erlebnisse haben wie bisher noch nicht. Gottes Wirken wird in deinem Leben freigesetzt werden, wie du es bisher noch nicht kennengelernt hast. Halleluja. Denn es ist so, dass ich gelegentlich mit Leuten beten tue. Und wir beten also für ihr Anliegen. Und dann sage ich so, und glaubst du jetzt, dass ich was tut? Glaubst du, dass der Herr dich erhört hat? Und sie sagen viel, viel, viel zu oft, ich hoff's. Aber schau, die Leute, die zu Jesus gekommen sind, die Jesus dann gefragt hat, glaubst du, dass ich das kann oder glaubst du, dass ich dann was tue, wenn wir gebetet haben? Die haben nie gesagt, ich hoff's. Jesus hat nie gesagt, deine Hoffnung hat dich geheilt. Oder geh hin, deine Hoffnung hat dir den Segen verschafft. Sondern das heißt unweigerlich, dein Glaube hat dir diese Erhörung verschafft. Also wenn wir beten und du sagst, ich hoff's, dann glaubst du nicht, sondern dann hoffst du nur. Im besten Fall, vielleicht tust du ja auch nur fromm wünschen. Aber vom frommen Wünschen ist noch nichts besser geworden, meine Damen und Herren. Wir brauchen ganz dringend dann Glauben. Und wie wir Glauben bekommen, ist eigentlich gar nicht so schwer. Das älteste Evangelium ist das Markus-Evangelium. Und im vierten Kapitel steht da schon die Antwort, wie es funktioniert, wie es gehen kann, was sich entspannen kann in Glaubensdingen. Ich lese es vor. Und zwar ab Vers 26. Und er, Jesus, sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann, ein Mensch, muss noch nicht einmal ein Mann sein, stell dir vor, wenn ein Mensch Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, also es vergeht Zeit, schlafen, aufstehen, Nacht und Tag, vergeht Zeit. Amen. Und der Same sprießt hervor und wächst. Er weiß selbst nicht wie. Also weder der Same weiß, wie das ihm geschieht. Und der Mann, der schläft und wacht und Tag und Nacht verbringt, der weiß auch nicht, wie das geht. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Sag mal von selbst. Sag mal dreimal von selbst. Von selbst. Zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Also erst hörst du von einer Sache, dass Gott dein Versorger ist, dass Gott dich heilt, dass Gott eine Ehefrau, einen Ehemann für dich hat, dass Gott eine Arbeitsstelle für dich hat, dass Gott eine Zukunft für dich hat. Das hörst du und du winkst ab, du sagst, pff, hör mir auf, das kann ich mir nicht vorstellen, kann ich innerlich nicht sehen. Aber dann denkst du nach und irgendwann denkst du, jo, beim Nachbarn hat es ja auch funktioniert. Und bei dem Typen in der Gemeinde, der immer so laut im Lobpreis schreit, Halleluja, dass man Oropax braucht, ja, der hat plötzlich auch eine Frau gehabt. Wenn der eine kriegt. Na? Und diese Chaotenfamilie, die haben plötzlich ein Kind, zwei Kinder und die Kinder werden auch noch gut. Na, was machen die richtig, was ich falsch mache? Nein. Was das bei dir hervorrufen sollte, ist, ja, es könnte möglich sein. Es könnte möglich sein, dass Gott mich heilt. Es könnte möglich sein, dass Gott eine Arbeitsstelle für mich hat, dass Gott eine Zukunft für mich hat. Es könnte möglich sein. Es sind einfach nur Gedanken, die anfangen, sich zu formen. Erst das Gras, dann die Ähre und dann zum Schluss der volle Weizen in der Ähre. Wenn der volle Weizen in der Ähre da ist, dann dauert es nicht mehr lange und die Ernte fängt an. Das ist dann der Moment, in dem dich ein Gebiet völlig gefangen nimmt. in der du plötzlich ein Bedürfnis danach hast, von Gott geheilt zu werden, ich will es ausdrücken, oder auf die Arbeit zu gehen, und zwar in genau diesem, in dieser Branche, in diesem Bereich, plötzlich hast du das starke Bedürfnis danach und du glaubst auch, dass sich da was tun wird. Das ist überhaupt keine Frage mehr. Du weißt, da wird sich was tun. Und das ist, wenn die Ehre soweit ist. Und jetzt Vers 29. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Der Moment, in dem die Sichel kommt und die Ernte angefahren wird, ist der Moment der Erhörung. Ist der Moment, in dem Gott dein Gebet erhört. Das ist der Moment, an dem du dir denkst, ja, Logo, ist überhaupt keine Frage. Ist ganz klar. Wenn ich da jetzt vorgehe und dieser Mann da mit der großen Hand, der legt seine Hand auf mich drauf dann und betet für mich um Heilung, dann wäre ich geheilt, überhaupt keine Frage. Wir sehen diesen Moment der Ernte in der Bibel wieder und wieder und wieder. Ich habe jetzt da nicht die Zeit, weil ich eigentlich eine Struktur in meiner Predigt heute habe. Aber folgendes. Ein Mann namens Bartimäus, der saß an der Straße zwischen Jericho irgendwo und, also bei Jericho saß der, fertig. Und Jesus kommt an und er hört, dass Jesus kommt. Der Jesus, ja, von dem hat er nämlich gehört, dass der umhergeht und wohltut und alle heilt, die vom Teufel überwältigt waren. Er macht niemanden krank, er macht Kranke gesund. Und man hat gehört, man munkelt, er weckt sogar Tode auf. Und Aussätzige reinigt er. Und der blinde Mann, dieser Bartimäus am Wegesrand, der hört das und er denkt darüber nach. Und dann sagt er, ja, wenn andere geheilt werden, dann kann das ja mir theoretisch auch passieren. Theoretisch liegt es im Bereich des Möglichen. Und so wächst da das. Halm, erst das Gras und dann der Halm. Und dann begegnet er vielleicht jemandem, dieser Bartimäus, der ihm blühwarm erzählt, wie er geheilt worden ist durch diesen Jesus. Weil der ist jetzt irgendwo ganz in der Nähe. Und dieser Bartimäus, der denkt sich, Mensch, wenn dieser Jesus an mir vorbeikommen würde, dann wäre alles anders. Dann würde ich den anbrüllen und ihm sagen, dass er mal zu mir kommen soll. Oder ich würde jemandem sagen, der soll mich rüberführen zu Jesus. Und dann, wenn der mir die Hände auflegt, der muss nur einfach sagen, sei geheilt oder irgendwie sowas. Oder in meine Richtung winken oder irgendwie sowas tun. Und dann passt's. Und dann hört er tatsächlich, eine Volksmenge walzt an. Wer kommt denn da? Dieser Jesus. Der Jesus? Ja, der Jesus. Der, genau der. Ja, exakt genau der. Oh. Und dann steht der auf. Und damals hatten sie jetzt keine Blindenbinde wie bei uns. Ihr wisst schon, die gelbe Binde mit den drei schwarzen Punkten. Ne? Kennen wir, ne? Damals hatten die einen Mantel an. Ob da ein Zeichen drauf war, wissen wir nicht. Aber es steht in der Bibel drinnen, dass dieser Bartimäus angefangen hat zu brüllen. Jesus, Sohn Davids, rette mich. Jesus, Sohn Davids, hilf mir. Und die Leute um ihn herum haben ihn angebrüllt und haben gesagt, halt die Klappe, wir wollen hören, was Jesus sagt. Deine Not interessiert uns nicht, sein Wort interessiert uns. Und der lässt sich aber nicht beirren, sondern der brüllt weiter. Ist mir doch egal, ihr seid mir völlig wurscht. Ich stehe jetzt kurz vor meiner Erhörung. Bei dem ist mittlerweile die Ehre voll ausgereift, verstehst du? Wenn Jesus in seine Richtung auch nur winkt oder schaut oder sonst was macht, dann ist er geheilt. Es war ein Prozess, der in ihm gewachsen ist, ein Prozess, sag mal Prozess. Der Prozess rettet auch dich, der Prozess hilft auch dir zur Gebetserhörung. Und Jesus stoppt und Jesus sagt, was will er denn? Hol den mal her. Und dann sagen sie ihm, der Meister ruft dich. Und dann steht der Mann auf. Und er wirft seinen Mantel ab, seinen Blindenmantel ab. Wir würden heute sagen, er streift sich seine Blindenbinde ab. Stell dir vor, der hat so eine Blindenbinde am Arm. Und die nimmt er jetzt und streift sie ab und wirft sie weg, denn, obwohl er noch blind ist. Denn er weiß, er braucht sie nicht mehr nach der Begegnung mit Jesus. Ja, er schmeißt das Ding weg. Das ist Glauben in Aktion, meine Damen und Herren. So funktioniert das Ganze. Der ist nicht morgens aufgewacht und hat sich gedacht, ach, ich denke, wenn dieser Jesus vorbeikommt, brülle ich ihn an und dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass sich was tut. Kannst du vergessen. So war der nicht drauf. Der hat gehört und nachdem er gehört hat, hat er gehandelt. Und als er dann vor Jesus stand, hat Jesus ihn gefragt, was willst du denn von mir? Stell dir mal vor, es ist offensichtlich, was er will, aber Jesus fragt ihn trotzdem. Was mir zeigt, du musst den Herrn bitten um das, was du willst, auch wenn es offensichtlich ist. Hast du das gehört? Du musst dein Anliegen in Worte fassen. Du musst ihm sagen, was du willst. Der Vater weiß, was ihr bedürft, betet ihr nun so. Auch wenn Gott weiß, was du brauchst, sollst du es ihm trotzdem noch einmal sagen. Dann weißt du nämlich selber, was du willst. Das ist gut für dich. Ja, Rabbi, dass ich sehend werde. Und dann sagte er, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und in dem Moment wurde er sehend und er folgte ihm nach. Er folgte ihm nach. Wunderbar, der hat was zum Erzählen gehabt. Ich sage euch, während Jesus vorne gepredigt hat, am Pulk der Volksmenge, hat Bartimäus hinten gepredigt. Und mitgeteilt, wie es dazu kam. Sage ich euch. Also, erst der Halm, dann die Ehre, dann der volle Weizen in der Ehre. Wenn du das weißt und kapierst, dann wird sich dein Leben ändern, dann wird es besser mit dir werden, dann kriegst du Hoffnung. Meine Botschaft bis jetzt sollte dir schon ziemlich viel Hoffnung verpasst haben. Okay, du solltest Dinge jetzt für möglich halten, die du vorher nicht für möglich gehalten hast. Einfach aufgrund dessen, dass ich dir gezeigt habe, dass es da eine Entwicklung gibt, die dich zum Ziel führt, preis dem Herrn. Jesus hat seinerzeit gesagt in Lukas 18,8, ich sage euch, dass Gott ihr Recht, das Recht der Christen, das Recht der Gläubigen, die Verheißungen in ihrem Leben schnell ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Das ist die Frage. Wir kennen vielleicht das Wort Gottes, aber haben wir dann auch den Glauben? Na, wisst ihr, was mir dieser Satz zeigt, den Jesus hier sagt? Dass es an ihm nicht liegt, sondern an uns und dass wir was tun können, um zu größerem Glauben durchzudringen. Wenn du dich also jetzt mit deinen Situationen überfordert fühlst, macht nichts. Was dir jetzt unmöglich erscheint, wird möglich, wenn du meine nächsten 4 Schritte beachtest. Der Prozess des Wachsens des Saatguts rettet dich. Als ich vor vielen Jahren das Gitarrenspielen wieder entdeckt habe, wollte ich unbedingt mal so spielen können wie der Jimi Hendrix. Na, da gibt es ein Lied, das hat ein wunderbares Intro, das heißt Little Wing. Und dann düdelst du da los und es klingt wirklich gut. Und nachdem ja YouTube und so weiter erfunden ist, kann man sich das also anhören. Und es gibt auch Lektionen zum Kaufen und alles, ganz wunderbar. Und ich sitze also da und ich merke, also während er das spielt, dass ich das nicht kann. Ich kann das nicht. Ja, ich kann es nicht. Ich habe sogar dann die Noten, beziehungsweise wo man hinlangen muss beim Spielen und so weiter, kann man sich alles runterladen heute aus dem Internet. Ich stehe auf jeden Fall da und bin total überfordert. Denk mir, oh du meine Güte. Und andere können das und der ist so gut, dass er das erfunden hat. Wie kann man sowas erfinden? Sehr melodisch, sehr trickreich und eine unorthodoxe Spielweise, ja. Wie sollst du das können? Dann habe ich was gemacht. Ich habe mich hingesetzt und habe das probiert und so weiter und mir zeigen lassen und im Internet mir angeschaut. Okay. Und plötzlich habe ich gemerkt, ja, das funktioniert. Und das funktioniert noch besser. Und nach ein paar Wochen, ein paar Monaten habe ich das auch gekonnt. Wenn es der Jimmy also in die Seiten gelangt hat, habe ich es genauso. Und habe losgelegt. Und jetzt kann ich das. Im Schlaf kann ich das. Was mir also vorhin noch vollkommen unmöglich erschienen hat, das kann ich jetzt auch. Ich meine, meine Gitarre hängt jetzt nicht so tief wie bei dem und es ist vielleicht nicht ganz so elastisch und so und so ganz so melodiös, weil der es einfach kann und ich Amateur bin. Okay? Aber es macht trotzdem Spaß, es macht Spaß. So, was ich also für unmöglich gehalten habe, was mich überfordert hat, kann ich jetzt. Und es funktioniert im Natürlichen und es funktioniert im Geistlichen ganz genauso. Dieses Saaternteprinzip, das rettet dich, das ist gut für dich. Amen. Mai. Ihr Lieben, der Petrus, der auf dem Wasser umhergegangen ist und dann untergegangen ist. Mein Petrus ging unter. Amen. Dann hat er gerufen, Herr, rette mich. Und als ihm das Wasser unterkante Oberlippe stand, Oberkante Unterlippe, er hat schon geblubbert, steht Jesus da und er sieht die Füße Jesu vor sich und Jesus sagt zu ihm, oh du Kleingläubiger, und zieht ihn wieder raus. Und dann gehen sie miteinander zurück zum Boot. Dieser Petrus, der auf dem sturmbewegten See Genezareth untergegangen ist, der geht später kühn in ein Haus hinein, wo eine Leiche liegt, die schon kalt ist, die ist schon blass im Gesicht und an den Füßen sieht man, dass er schon eine dunkelrote Schicht sich gibt. Also das roten Blutkörperchen setzen sich ab, die Serum und so weiter steigt nach oben. Die Person ist tot. Herr Doc lacht. Die Person ist tot. Tabitha ist tot. Dabei war sie so eine nette junge Frau. Sie hat häkeln können und stricken können und schneidern hat sie können und sie hat die Sachen, die sie gemacht hat, verschenkt hat sie. Und die Witwen, die weinen und Tabitha. Und Petrus schmeißt sie raus. Dann kniet er sich hin und betet. Und dann spricht er zu dieser Tabitha und weckt sie von den Toten auf. Also ich sag mal, auf dem Wasser laufen ist leichter als Tote aufzuwecken. Relativ, in degrees. Und wir stellen nicht fest, dass Petrus irgendwie Probleme damit hatte. War nicht der Fall. Der Petrus, der eben auf dem See untergegangen ist, der Typ, der Jesus das Kreuz ausreden hat wollen, weil er keine Ahnung hatte. Der Typ, der gedacht hat, er ist so weise, dass er Jesus sagen kann, was er machen soll. Der ist so weit gewachsen, dass er hinterher also Jesus angenommen hat und Jesus nachgefolgt ist. Und das ist der Petrus, dessen Schatten Kranke geheilt hat. Wenn sein Schatten auf sie gefallen ist, auf die Kranken, die sie überall hingelegt haben, dann sind die geheilt worden. Das ist apostolische Vollmacht, meine Damen und Herren. Aber der ist nicht mit dieser apostolischen Vollmacht geboren worden, sondern es hat Jahre gedauert, bis er dort gelandet ist. Wer denkst dann, dass du bist? Bei dir ist es ganz genauso. Du musst erst ein wenig vorarbeiten, du musst das Wort Gottes in dich aufnehmen, das wachsen lassen. Am Anfang sagst du, es funktioniert nie und dann sagst du, ja, ist es möglich? Und dann sagst du, ja, eigentlich ist es definitiv möglich. Und im nächsten Moment sagst du, na klar ist es möglich und dann hast du die Erhörung. Paulus. Paulus war nicht immer dieser nervenstarke Apostel, sondern Paulus hat auch mal Nerven gezeigt. Als er sich bekehrt hat, hat er ja in Damaskus dann begonnen zu predigen, wenn ihr euch erinnert. Und er hat die Synagogen in Verunsicherung gebracht, weil er bewiesen hat aus der Bibel, dass Jesus der Christus ist. Kann man anhand des Alten Testaments durchaus machen. Die Prophezeiungen, die dort stehen, Jesaja 53, Psalm 22, dort wird beschrieben, wie um die Kleider Jesu gewürfelt wird, seine Kreuzigung ist dort beschrieben, 1000 Jahre bevor es passiert ist und viele andere Weissagungen, die stehen da. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Genau, dieser Paulus, der beweist also aus dem Wort Gottes heraus, dass Jesus der Christus ist. Wunderbare Sache. Aber das schmeckt nicht allen. Ja? Und was passiert jetzt? Sie verfolgen Paulus. Sie schmeißen ihn aus den Synagogen raus. Und der König Aretas, der Statthalter des Königs Aretas, der damals über Damaskus und die Gegend von Syrien geherrscht hat, der will Paulus beseitigen. Was machen sie? Paulus schleicht sich mit den Christen in der Nacht auf die Stadtmauer, dann setzt er sich in einen Korb und wird anhand dieses Korbes runtergelassen über die Stadtmauer. Und dann haut er ab und flüchtet und schlägt sich ins Gebüsch. Und dann ist er weg. Also Paulus zeigt die Nerven und er haut ab. Dieser selbe Paulus, der kommt später in eine Stadt namens Lystra. Dort predigt er kraftvoll das Evangelium auf dem Marktplatz, auf der Agora, auf dem Marktplatz. Und er predigt über Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus befreit, Jesus gibt dir eine Zukunft, Jesus stellt dich her. Und ein Mann, der noch nie gelaufen ist, in seinem ganzen Leben von Mutterleib an gelähmt war, der sitzt dabei und der hört Paulus. Und Paulus wird gezeigt durch die Gabe des Wortes der Erkenntnis, der Mann hat Glauben, dass er geheilt wird. Dann ruft Paulus vor allen Leuten, die ihm zugehört haben hier, zu diesem Mann zu, steh auf, stell dich auf deine Beine und geh umher. Und der Mann wackelt ein wenig, stellt sich hin und er läuft herum und die ganze Volksmenge fängt an zu toben, weil sie den gekannt haben. Und jetzt ist er plötzlich geheilt. Hammer, hammer, hammer. Jetzt müssen sie mit Mühe und Not die Volksmenge davon abhalten, dass sie ihnen, den Aposteln, Paulus und seiner Gruppe, opfern. Denn die Götter sind Menschen geworden. Wer kann sowas tun außer Götter? Und Paulus sagt, Leute, spinnt euch zusammen, auf Deutsch jetzt, also auf Fränkisch. Hört auf mit dem Unsinn, das ist alles Quatsch. Wir sind Menschen wie ihr. Und wir wollen, dass ihr euch bekehrt zu Jesus, der dieses Wunder getan hat. Und mit Mühe besänftigen sie die Leute. Also es ist ganz wunderbar, wenn sie dich als Gott verehren, kannst du den Leuten viel erzählen. Und sie sind offen für dich. So gründen sie dort also eine Gemeinde, die floriert und die groß ist. Aber nach kurzer Zeit kommen Leute, die hetzen, die Propaganda machen gegen Paulus. Dass er ein schlechter Mensch wäre und dass es Zauberei wäre, was er da tut und so weiter. Und sie hetzen die Leute so sehr auf, dass die Volksmenge, die gerade noch gebrüllt hat, er ist ein Gott, er ist ein Gott, Hosianna, Hosianna. Dass sie jetzt brüllen, kreuzige ihn, beziehungsweise steinigt ihn. Und dann steinigen sie ihn, und weil sie denken, er ist tot, schleifen sie ihn zur Stadt hinaus und lassen ihn liegen. Dieser Paulus, der steht wieder auf. Ich glaube, dass da ein schöpferisches Wunder passiert ist, dass er wirklich tot war. Die Christen umgeben ihn, beten für ihn, beten laut, wahrscheinlich in Sprachen für ihn und sind ganz außer sich. Und dann steht Paulus auf, putzt sich ab und er schlägt sich nicht in die Büsche. Wisst ihr, was der macht? Er geht zurück in die Stadt. Er hat immer noch blaue Flecken und eine Beule am Kopf, aber er geht wieder in die Stadt hinein. Da, 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 da. Und geht er die Hauptstraße entlang. Ja? Das ist wie in H&U, wie im Western. Und alle, die ihn gerade noch mit Steinen beworfen haben, alle, die ihn beschossen haben aus allen möglichen Richtungen, die schauen ihn an, was ist denn mit dem los? Ja? Ein Toter ist wieder lebendig geworden. Jetzt halten sie sich sehr, sehr zurück. Denn sie wissen, sie haben Steine genommen und ihm auf den Kopf geworfen. Der Mann war tot. Und jetzt steigt der wieder über die Hauptstraße? Was ist das für einer? Der Mann, der gerade noch feige war, der sich gedacht hat, was wohl die Leute sagen. Na, man muss immer aufpassen, dass die Leute nicht über einen reden. Dem war das jetzt vollkommen egal. Und wenn sie mich steinigen, dann gehe ich wieder zurück in diese Stadt und dann halten sie die Klappe. Diejenigen, die dich heute verachten, diejenigen, die heute schlecht über dich reden, die bewundern dich morgen und die feiern dich morgen und für die bist du morgen was Besonderes. Paulus hat hier Nerven gezeigt, merkt ihr das? Aber ich hab mal ein wenig vorgegriffen. Pass auf, es ist noch was passiert. Er geht nach Philippi. Gott hat Paulus und seine Truppe nach Philippi geschickt. Dort predigen sie das Evangelium. Sie werden von den Hauptleuten verprügelt. Die reißen ihnen die Kleider ab. Sie verprügeln sie, sie stecken sie ins Gefängnis. Dort im Gefängnis passiert eine Erweckung und der Kerkermeister und das halbe Gefängnis bekehrt sich. Das ist wunderbar. Am nächsten Morgen sagt der Kerkermeister dann zu Paulus, Befehl ist gerade gekommen, ihr könnt jetzt wieder gehen. Und dann sagt Paulus, nein, so leicht kommen sie mir nicht davon. Wir sind Römer und wir sind unverurteilt geschlagen worden. Wir wollen, dass die Hauptleute, dass die Stadtoberen, die mich gestern geschlagen haben, dass die kommen, um Entschuldigung bitten und mich selber hinausgeleiten aus dem Gefängnis. Es ist nicht richtig. Wir haben eine Strafe bekommen, ohne ein Urteil vorher erwirkt zu haben. Wir reichen hier eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein und dann rabbelt es im Karton und das wissen die ganz genau. Die sollen dazu kommen und sollen ein wenig kriechen hier vor uns. Und wisst ihr was? Die machen das tatsächlich. Die Stadtoberen kommen und Paulus steht da und sagt, was habt ihr gemacht, ihr Lumpen? Ihr habt Römer, wir sind Römer, R-Ö-M-E-R. Habt ihr unverurteilt geschlagen? Spinnt ihr? Wisst ihr, was euch das kostet? Das kostet euch euren Hals. Oh ja, die Römer, die kennen da nichts. Ich weiß es, ich bin nämlich einer und ich habe Beziehungen. Die werden immer kleiner, die Leute werden immer kleiner. Diejenigen, die ihn gerade noch verurteilt und verdammt haben und mit Steinen beworfen haben und verprügelt haben, die schlecht über ihn geredet haben, die ihn niedergemacht haben, öffentlich, die kommen jetzt und geleiten ihn bei der Hand und die ehren ihn jetzt. Ich sagte mal was. Diejenigen, die jetzt noch über dich schlecht reden, die kommen morgen und ehren dich. Heute schimpfen sie über dich, morgen hängen sie dir einen Orden um den Hals. Und das musst du alles mit ein wenig Humor tragen. Ja, du dürfst die Leute nicht zu ernst nehmen. Weder wenn sie dich loben, dürfst du das so ernst nehmen, und weder wenn sie dich tadeln, dürfst du auch nicht so ernst nehmen. Du meine Güte. Aber da kommst du erst drauf, wenn Gott dir ein paar Mal geholfen hat. Denk dran, das ist derselbe Mann, der zitternd im Korb saß, ja, und sich abgeseilt hat und dann geschaut hat, dass er so schnell wie möglich davon kommt. Der steht jetzt da, der macht diese Stadthalter zur Schnecke. Und dann sind sie ausgesucht höflich und führen ihn heraus, rollen ihm den roten Teppich aus und Herr Paulus hier und Herr Paulus da, ja. Und dann geht er nicht aus der Stadt raus, sondern er geht erst einmal zu Lydia und redet dann noch ein wenig und verabschiedet sich und so. Und wenn es ihm passt, geht er weiter. Der ist in diese Kühnheit hineingewachsen. Das ist nicht über ihn gekommen, sondern er hat sich entwickelt. Auch bei dir kann sich eine gewisse Kühnheit entwickeln, wenn es dir jetzt immer so wichtig ist, was deine Klassen, deine Klassenkameraden, deine Studienkameraden, deine Kollegen, sonst wer, deine Familie von dir denkt. Wenn der Herr für dich ist, wer kann gegen dich sein? Dann sollte es für die wichtig sein, dass du für sie bist und nicht dir wichtig, dass sie für dich sind. Danke für das Donner der Amen, es stimmt trotzdem. Gideon, kennt ihr Gideon aus dem Richterbuch? Gideon hat in einem Land gelebt, das belagert wurde. Fremdlinge sind ins Land gekommen, immer zur Ernte, haben abgegrast, was abzugrasen war, und dann sind sie wieder verschwunden. Und Israel ist sehr verarmt wegen diesen Leuten. Und Gideon hat sich selber als den Geringsten in der geringsten Familie in ganz Israel betrachtet. Er war ein Niemand. Und als er mal in der Kälte Weizen ausgedroschen hat, aus Angst, ja, vor den Midianitern und so, dass es niemand sieht, dass er noch Weizen hat, weil sonst wären die gekommen, hätten den Weizen auch noch gekrallt. Als er also mal Weizen ausgedroschen hat in der Kälte, voll Furcht und Zittern, lehnt plötzlich ein Mann an der Kälte und sagt zu ihm, na, der Herr ist mit dir, du siegreicher Held. Und Gideon sagt jetzt nicht, ja, wenn du das so sagst, jetzt kann ich das auch sehen. Steht nicht da, es war vollkommen anders. Wenn der Herr mit uns ist, wo sind dann seine Wunder? Und ohne beschwert sich und er macht und tut. Wo sind seine Erhörungen? Und überhaupt, weil Israel ist ja vollkommen unschuldig, richtig? An der Situation, dass Gott ihnen jetzt nicht mehr hilft. Da können die ja nichts dafür. Das ist eine Laune Gottes gewesen. Oder hat vielleicht Israel doch Gott verlassen? Oh, natürlich. Aber Gideon hat es nicht gemacht. Er war irgendwie noch gläubig, aber nicht mehr so richtig. Verstehst du? Er war nicht mehr, er hat das Heil Gottes nicht mehr so richtig wahrgenommen. Er hat nicht mehr dran geglaubt. Und als jetzt plötzlich er das Wort Gottes gehört hat, aus dem Mund des Engels des Herrn, eines vollmächtigen Predigers, ist er nicht sofort mit Glauben explodiert und hat gesagt, ja, diese Predigt, die war mal richtig gut. Sondern im Gegenteil, so ein Quatsch funktioniert nie. Aber wie gesagt, der Engel und er, die haben dann miteinander noch ein wenig geredet. Und zum Schluss war es so, dass dieser eine Gideon mit 300 mächtigen Jünglingen aus Israel die ganze Armee der Midianiter in die Flucht geschlagen hat. Gott und du, ihr seid eine Mehrzahl. Und da ist der Feind und wie viel der Feind ist und so weiter nicht mehr wichtig. Wichtig ist nur, dass Gott auf deiner Seite ist und dass du das weißt und merkst. Aber jetzt müsste eigentlich mal langsam zu meinen 4 Punkten kommen, gell? Also der erste Punkt ist, prüfe dich, was kannst du jetzt schon glauben? Wir bleiben jetzt mal im Markus-Evangelium und gehen zu Kapitel 11. In Markus Kapitel 11 sagt Jesus in Vers 22, habt Glauben an Gott, steht vielleicht bei dir, aber eigentlich steht da Echete Pistin Theu im Urtext und das bedeutet, habt Gottes Glauben. Wie ist das jetzt zu verstehen, habt Gottes Glauben? Naja, wenn Gott was will, spricht es in Existenz, richtig? Licht sei und so weiter, es werde Licht, das hat er mit seinen Worten gemacht. Und dann sagt Jesus in Vers 23, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und jetzt kommt's, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Wenn du glaubst, dass geschieht, was du sagst, dann wird es dir werden. Wie man an den Punkt kommt, dass man nicht zweifelt, haben wir jetzt schon ein wenig hergeleitet. Du musst das Wort Gottes in deinen Kopf hineinsäen und dann musst du ihm vertrauen, dass es von selber wächst. Es wächst von selber, sag mal von selber. Es ist gut, du musst dir es nur zuführen. Und je mehr du das Wort Gottes dir zuführst, desto mehr wächst es auch. Wisst ihr, Jesus hat ja auch in Markus Kapitel 4 noch ein anderes Gleichnis angebracht über Saat und Ernte und diese Dinge. Er hat gesagt, der Boden kann ruhig gut sein. Und man kann auch das Wort Gottes drauf sehen. Aber wenn da schon Dornen drinnen sind, dann kann das Wort Gottes nicht aufwachsen, weil die Dornen es ersticken. Was sind die Dornen? Die Dornen sind alles Gedanken und Gefühle, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und die Leute, die sind da notorisch abgelenkt. Anstatt dass sie über das Wort Gottes nachdenken, denken sie über ihre Sorgen nach und so. Das ist der nächste Punkt, da kommen wir gleich noch drauf. Ich mache jetzt einmal hier weiter. Also, es tut sich erst dann was, wenn du nicht zweifelst an deinem Herzen, sondern glaubst, das geschieht, was du sagst. Dann wird es dir werden. Du musst also in deinem Herzen es schon empfangen haben. Du musst sehen können, dass du es hast. Deswegen meine Frage, prüf dich mal, was kannst du jetzt schon sehen? Ich meine, du bist ja kein totaler Anfänger. Irgendwie musst du jetzt schon bestimmte Wahrheiten in Bezug auf Gott bejahen können. Was glaubst du wirklich? Was kannst du glauben? Kannst du glauben, dass Gott gut ist? Kannst du glauben, dass da du jetzt in Christus bist, dass ein grundsätzlicher, genereller Segen auf deinem Leben liegt? Kannst du das glauben? Kannst du das annehmen? Schau mal in dich rein und kannst du wirklich sagen, ja, das kann ich sehen. Ich bin jetzt Christ, mir sind die Sünden vergeben, ich bin in ihm und in ihm, also in Jesus. Und Jesus ist gesegnet, also ja, ein Grundsegen ist bei mir dabei. Amen. Wenn das also der Fall ist, wo kommt der Segen her? Ja, vom Himmel auf die Erde. Den liefern die Engel an. Heißt sein Wort Gottes auch. Hebräer Kapitel 1, Vers 14, dass die Engel dienstbare Geister sind, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Das bin ich. Also sind jetzt Engel in meinem Dienst für mich, von Gott ausgesandt, für mich unterwegs und aktiv. Kannst du das glauben? Man, schau mal in dich hinein, kannst du das glauben? Schau, das sind die Gedanken, das ist das Gedankenfundament und das Glaubensfundament, das du dir aneignen musst. Du musst mal schauen, was kann ich tatsächlich glauben? Glaube ich, dass ein Segen auf mir ist? Ja. Glaube ich, dass Gott mir den Weg ebnet? Ja. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du dir bestimmte leicht verständliche Verheißungen, grundlegende Verheißungen aneignest. Zum Beispiel, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher, in Christus. Ja, steht im 2. Korinther Kapitel 2, Vers 14. Das ist leicht, dir vorzustellen. Jesus ist der Feldherr, der gewonnen hat und der geht jetzt voraus. Und du als sein Mitkämpfer, du schlappst jetzt ihm hinterher und du feierst. Okay? Denn das war ja ein Feierumzug. Das war ja ein, ich will jetzt sagen Karneval, war das jetzt nicht direkt, aber das war ein Siegeszug, ein Triumphzug. Der Feind ist besiegt und wir sind die siegreichen Truppen. Und wir machen jetzt Parade durch Rom. Und ziehen durch einen Triumphbogen durch. Ne, und so, der Triumphbogen zum Beispiel von Titus steht bis zum heutigen Tag, seit 2000 Jahren. Da kannst du durchziehen, den kannst du anschauen. Da ist dann eingemeißelt, was er alles gemacht hat, der Titus. Zum Beispiel die Verwüstung des Tempels in Jerusalem. Wie sie den Leuchter, den Siebenarmigen wegschleppen und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge. Ist dort alles eingemeißelt und festgehalten. Hast du auch einen Triumphbogen in deinem Herzen stehen? Erinnerst du dich an vergangene Siege? Hallo? So eignest du dir das an. Und wenn du dabei bleibst, dann kann dein Glaube nicht anders. Er wächst und er wächst und er wächst und du wirst plötzlich kühner und Dinge, die dir gestern noch wichtig waren und dir Angst gemacht haben, über die trittst du einfach jetzt hinweg. Da sagst du, ach was, und steigst über diese Schlucht hinweg. Da geht's 1000 Klafter tief hinab. Ja, macht dir überhaupt nichts mehr. Vorher warst du schwindlig und konntest gar nicht hinschauen. Aber jetzt ist dir nicht mehr schwindelig. Jetzt schaust du in die Tiefe und denkst dir, pff, ja, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und solche Sachen. Ne? Größer ist der in mir ist, als der in der Welt ist. Lehn dich zurück und denk drüber nach und dann wird es was. Vers 24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Im Griechischen glaubt, dass ihr es empfingt. Und es wird euch werden, heißt es bei dir im Griechischen, und es wird euch sein, und es wird euch sein, und es ist euch. Also, bevor du was siehst, musst du erst glauben, dass du was bekommst. Wenn diese Gewissheit in dir drinnen ist, dann bist du im Glauben und vorher nicht. Glauben ist nicht frommes Wünschen, Glauben ist nicht Hoffen, Glauben ist ein Überzeugtsein. Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht, aber man hat eine Gewissheit im Herzen, dass es so ist. Also prüf dich, was kannst du schon glauben? Und eigne dir im besten Fall leicht verständliche, leicht zu glaubende Allround-Verheißungen an. Ich weiß von einem bekannten Prediger, der schon lang tot ist mittlerweile, was aber am Herrn ist, der war gelähmt und der hat gesehen, alles, um was ihr glaubt, ne, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangt habt und es wird euch werden. Alles, um was ihr betet und bittet. Der war gelähmt und hat gesagt, ja, ich möchte jetzt bitten, Herr, um meine Heilung. Und am Anfang hat er sich gedacht, kann nie passieren, ist ja Quatsch. Aber er hat gelesen, alles, um was ihr betet und bittet. Und an anderer Stelle, alles, um was ihr bittet, na, werde ich euch geben und so. Also alles, es ist ziemlich allround-mäßig. Und er hat darüber nachgedacht und hat es einwirken lassen und es hat ein Jahr gedauert oder so. Aber dann war plötzlich die Gewissheit in ihm, ich kann aufstehen. Er hat so in seinem Herzen die Stimme gehört. Wie spät ist es schon? Jetzt ist es 10 am Morgen. Gesunde Leute sollten um 10 am Morgen aufgestanden sein. Also steh auf. Aber worauf wartest du? Na, der schlägt das Bett zurück und schwingt die Beine aus dem Bett. Hat er vorher alles nicht machen können. Zieht sich am Bettpfosten hoch, läuft ein paar Meter, setzt sich wieder zurück aufs Bett und legt sich wieder hin und sagt sich, ey, das konnte ich in Jahren nicht tun. Und dann kurz drauf konnte er dann also, hat er seine Mutter gebeten, leg mir die Klamotten raus. Die Mutter sagt, Gottes Segen, soll der Quatsch. Aber der hat sich selber angezogen und ging dann raus und hat mit seinem Großvater, bei dem er gewohnt hat, gefrühstückt und ist dann geheilt worden. Es war ein Prozess, meine Damen und Herren, ein Prozess. Solche Sachen passieren tatsächlich. Also wenn du möchtest, dass es passiert, dürfst du natürlich den Dornen jetzt nicht übermäßig viel Raum in deinem Leben geben. Du musst also eine gewisse Disziplin üben, eine gedankliche Disziplin üben und ans Wort Gottes denken immer wieder. Leute, sogar Jesus, sogar von Jesus heißt es in Lukas Kapitel 2, Vers 52, dass er zunahm an Weisheit, an Größe und an Gunst bei Gott und den Menschen. Sogar Jesus ist gewachsen. Und wenn du mal nachschaust mit offenen Augen, dann wirst du feststellen, dass sogar eine Steigerung bei den Totenauferweckungen von Jesus zu verzeichnen ist. Die erste Person, Markus Kapitel 5, die er auferweckt hat, war die Tochter von Jairus. Es war die Tochter eines wichtigen Mannes und die war erst ganz kurz tot, ein paar Minuten. 20 Minuten vielleicht. Jesus hat sie wieder von den Toten auferweckt. Die nächste Person war der Jüngling von Nain. Der war schon länger tot. Da hat man schon Totenwache über Nacht gehalten und so weiter. Der war schon kalt und alles. Der war schon auf dem Weg zum Friedhof. Es war der Sohn einer unbedeutenden Witwe. Wir hatten es gerade von der Tochter, von einem wichtigen Mann. Jetzt haben wir den Sohn einer unbedeutenden Witwe. Und Jesus sieht es und ihm geht das Herz über, als er die Prozession zum Friedhof sieht. Und er hält die Prozession an und er rührt die Bahre an. Und der junge Mann wacht auf und setzt sich auf. Und ein Schrecken und ein heiliger Schauder geht durch die ganze Menge hindurch. Was ist denn da los? Gott hat einen großen Propheten unter uns erweckt. Der ist geheilt worden. Der ist auferweckt worden von den Toten. Also ich würde mal sagen, die Tochter von Jairus war leichter als der Jüngling von Nain. Denn bei der Tochter hätte man ja eigentlich auch sagen können, ja, die war gar nicht wirklich tot. Die war nur weggetreten, hat so ausgesehen, ja, pfff. Bei dem Jüngling war es schon anders, war schon schwieriger. Aber jetzt, kurz vor seiner eigenen Kreuzigung, weckt Jesus einen Toten auf, der wirklich tot war. Ich meine, tot. Der ist seit 4 Tagen im Grab. Er riecht schon, Herr. Und Jesus sagte, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, wenn du was tun würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Dann rollen sie den Stein vom Grab. Und Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Und die Kraft Gottes packt den Toten, richtet ihn auf und stellt ihn an den Eingang des Grabs. Der ist eingewickelt in seine Mumienklamotten. Ja, und steht da. Und Jesus sagt, wickelt ihn aus und lasst ihn gehen. Und dann riecht er nicht mehr und er ist auferweckt von den Toten. Und da sehen wir, Jesus hat wirklich Vollmacht. Der ist übrigens der Bruder von Schwestern. Wir haben... Also ich finde, da ist eine Poesie drin in der Bibel. Ihr merkt ihr das? Ne? Eine Tochter von einem wichtigen Mann, ein Sohn von einer unwichtigen Frau und jetzt der Bruder von wohlhabenden Schwestern. Finde ich sehr interessant. Gott deckt die ganze Familie ab. Er weckt die ganze Familie auf von den Toten, wenn es die Zeit ist. Halleluja. Amen. Aber wir sehen hier, erst der Halm, dann die Ehre, dann der volle Weizen in der Ehre. Und dann das nächste, die 4. Auferweckung ist ja er selber. Jesus ist ja selber von den Toten auferstanden. Das musst du erst mal fertig kriegen. Kannst du nur mit Hilfe Gottes. Du kannst überhaupt Tote nur auferwecken mit Hilfe Gottes oder überhaupt solche Dinge mit Hilfe Gottes tun. Aber die Sache ist die, ihr Lieben, ich spüre das in meinem Herzen ganz klar. Du stehst da und sagst, es tut sich nichts. Und der Herr sagt, Mann, ich brenne für deine Erhörung. Ich brenne dafür, ich arbeite in den Kulissen, dass es endlich klappt bei dir. Aber ich brauche deine Mitarbeit. Also kümmere dich um deinen Glauben. Gib ihm Raum. Es ist doch leicht, du musst ja gar nichts selber machen. Du musst dir nur wachsen lassen. Denk nur mal an Markus Kapitel 4. Der Sämann sät das Wort. Und dann wächst das Wort von selber auf, Tag und Nacht vergehen, der schläft, dann steht wieder auf. Und er weiß nicht, wie es zugeht, der Same weiß selber nicht, wie es zugeht, aber nach und nach wächst das Ganze. Du hast mal gesät und jetzt musst du noch wässern. Und wässern tust du dadurch, dass du dich hinsetzt und das Wort Gottes, das gute Wort Gottes, die Erlebnisse des Herrn mit dir wieder vor deinem inneren Auge vorbeiziehen lässt. Du sagst, ja, aber da habe ich keine Zeit für so Zeug. Ja gut, dann kommst du eben ohne Erhörungen aus. Deine Wahl, deine Entscheidung. Also der zweite Punkt ist eher, find heraus, wo Gott dir verheißt, was du willst. Der zweite Punkt ist, find heraus, wo Gott dir verheißt, was du willst von ihm. Und wenn du sagst, oh, die Bibel ist so dick und ich habe so wenig Zeit. Deswegen mein Vorschlag, such dir Allround-Verheißungen raus, die dir grundsätzlich einen Segen verheißen und die dir dann deinen Glauben halt ein wenig auf die Sprünge helfen. Amen. Und was ein guter Trick ist, Trick in Anführungszeichen, Das hat Hiskia gemacht. Der König Hiskia hat ein Riesenproblem gehabt. Er hat die Weltmacht seiner Zeit, die Assyrer, vor der Haustür stehen gehabt. Sie haben sein ganzes Land erobert, bis auf die Hauptstadt Jerusalem. Und er hat gebetet und zum Herrn geschrien, und das war ein guter Mann, das war ein guter König. Er hat zum Herrn geschrien, Herr, hilf uns, hilf uns, hilf uns, hilf uns. Und dann hat der König von Assyrien ihm einen Drohbrief geschrieben, einen Schmähbrief über seinen Gott. Glaub ja nicht, Hiskia, dass dein Gott dir helfen wird, denn die Götter der anderen Nationen, die haben ihnen ja auch nicht geholfen. Und euer Gott, der ist genauso ein Hanswurst wie alle anderen, der kann auch nichts. Und Hiskia hat jetzt Folgendes gemacht. Er ist mit diesem Brief in den Tempel gegangen, hat ihn vor dem Herrn gelesen. Er hat gesagt, Herr, schau, was der für Zeug über dich sagt. Der greift dich in deiner Ehre an. Herr, das kannst du unmöglich auf dir sitzen lassen. Herr, unmöglich, wenn sich das rumspricht, dass du uns nicht hilfst, dann sagen die, ja, der ist genauso machtlos wie die Götter der anderen. Herr, du musst da was tun. Du musst. Da, es geht um deine Ehre, Herr, es geht nicht um uns, oh nein. Oh Herr, es geht um dich und um deine Ehre. Und wisst ihr was? Der Prophet Jesaja kam zu ihm und hat gesagt, hey, dieser König von Assyrien, der kriegt dermaßen eine drauf, kriegt er. Und dann hat er tatsächlich ein Gerücht gehört, der König von Assyrien, und ist so schnell wie möglich abgehauen, abgezogen von Jerusalem, hat noch schnell hinterher, also Hiskia zugerufen, glaub ja nicht, dass du jetzt gerettet bist und dass euer Gott euch geholfen hat, ich komme wieder, keine Frage, I'll be back. Aber der König von Assyrien war nicht der rosarote Panther und er war auch nicht Trickfilmzeit mit Adelheid mäßig. Ich komme wieder und so weiter. Er war auch nicht der Terminator. I'll be back, ja. Kannst du alles vergessen, es war nicht der Fall, sondern er ist untergegangen. In seinem eigenen Land haben sie ihn massakriert. Mit ihm das gemacht, was er mit anderen gemacht hat. Selber schuld. Hätte er keine Gewalt gesät, hätte er keine Gewalt geerntet, dieser Hanswurst. Und Hiskia hat sich wieder gefangen, ganz Juda, das Land hat sich wieder gefangen und es war wieder alles gut, preis dem Herrn. Also, warum sage ich euch das? Wenn du zu Gott gehst und sagst, Herr, hörst du mich husten? Ne? Ich huste genauso wie meine ungläubigen Nachbarn. Herr, es ist gegen deine Ehre, wenn ich jetzt hier weiterhin krank bin. Herr, send mal Heilungskraft, Herr, und verherrlich dich in mir. Nicht um mich geht's, Herr, sondern um dich. Hey, das ist nur ein Vorschlag. Der dritte Punkt, der kommt jetzt natürlich zu kurz, weil ich nicht mehr die Zeit habe, den auszubreiten. Obwohl er wichtig wäre, er wäre wirklich wichtig, und zwar folgendes, pass auf. Lebe nicht in bewusster Sünde. Die unbewusste Sünde, die Ahnungslosigkeit, die Kleinkinderei, in der du lebst, die vergibt der Herr dir von selber. Das sagt uns der 1. Johannesbrief, Kapitel 1, ab Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann vergibt uns der Herr unsere Sünden und wir werden automatisch gereinigt. Aber wenn du in bewusster Sünde lebst, wenn du weißt, du machst was Falsches, dann brauchst du nicht glauben, dass du Erhörung bekommst. Im Gegenteil, in Sünde zu leben und dann Gott zu bitten, dass er dein Gebet erhört, ist Gott versuchen. Und das ist keine gute Idee. Hast du das gehört? Es ist keine gute Idee, überhaupt keine gute Idee. Lasst uns weiterlesen hier in Markus Evangelium, Kapitel 11. Gerade ging es um Glauben. Und jetzt geht's, also ich lese vielleicht 24 und 25 gemeinsam. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, Vergangenheit, und es wird euch werden, Zukunft. Du hast im Herzen empfangen und demnächst wird es dir. Und jetzt pass auf, Vers 25. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Wenn ihr steht und betet, so vergebt. Hier geht es um Sünde und hier geht es um Versöhnlichkeit und diese Dinge. Möglicherweise ist das, was dich abhält von der Erhörung, eine gewisse Unversöhnlichkeit. Dass du Leuten Dinge vorwirfst, die sie wirklich getan haben, vor Jahr und Tag. Vielleicht deine Eltern, deine Kinder, deine Kollegen, sonst jemanden. Du bist nachtragend. Und der Herr sagt, hey, ich trage dir auch nichts nach und du bist jetzt in meiner Hand. Du willst jetzt meinen Segen und du bekommst meinen Segen, aber du musst loslassen. Vergib. Da ist jemand, der schon seit Jahr und Tag sich versöhnen will mit dir. Versöhn dich mit ihm. Also lebe nicht in bewusster Sünde. Zum Beispiel der Sünde der Unversöhnlichkeit. ist eine Sünde. Unversöhnlichkeit ist eine Sünde, ist nicht gut. Wenn einer sich mit dir versöhnen will und du sagst nein, dann ist es nicht gut für dich. Und das ist die Sünde, die Jesus hier anspricht. Übrigens, die einzige Sünde, die Jesus anspricht, die den Glauben behindert, wenn du mal studierst, ist die Unversöhnlichkeit, eine Unwilligkeit zu vergeben. Ich habe mal gedacht, sehr interessant. Sehr interessant. Denn wenn du nicht vergibst, dann wird der Vater, der im Himmel ist, auch dir nicht vergeben. Also, leb nicht mit bewusster Sünde. Wenn du mit bewusster Sünde lebst, dann schneidest du den schönen Weinstock, der da so schön gewachsen ist, kurz über der Wurzel ab. Dann fließt kein Leben mehr. Dann sieht es vielleicht noch lebendig aus, aber es wird verdorren und du wirst dich fragen, warum. Nicht gut. Mein vierter Punkt ist ganz einfach, falls du dir Notizen machen möchtest. Ausharren, du brauchst Geduld. Wenn du den Willen Gottes getan hast und Sarai lang genug Sarah genannt hast und Abraham lang genug Abraham genannt hast, wenn du also getan hast, was Gott wollte, dann wirst du früher oder später die Verheißung bekommen, dann wirst du diesen Sohn bekommen. Isaak wird dir geboren werden. Amen. Aber das ist jetzt nicht mein Punkt. Lass mich nochmal zu drei zurückkehren. Zudem, leb nicht mit bewusster Sünde. Pass auf. Ist es so, dass du anderen die Schuld gibst an deinem Zustand der Unglücklichkeit? An deinem Zustand der Unglücklichkeit gibst du anderen die Schuld. Wenn du anderen die Schuld gibst, dann bist du ein Opfer. Ein hilfloses Opfer, das anderen ausgeliefert ist, das machtlos ist. Das ist natürlich sehr bequem, aber es blockiert auch Gebete. Solange du dich als Opfer siehst und die Schuld anderen Leuten gibst an deinem Unglück, wird es nichts. Es wird nichts. Derjenige, der für dein Glück zuständig ist, bist du. Das ist keine populäre Botschaft. Die Politik und alle möglichen anderen Philosophen, die wollen uns sagen, nein, es ist dein Mann, es ist deine Frau, lass dich scheiden endlich. Oder es sind deine Eltern, komm zu mir in die psychologische Beratungsstunde für die nächsten 500 Jahre. Leute, Adam ist drauf reingefallen. Adam lief rum im Garten nach dem Sündenfall und hat sich gedacht, Gott ist schuld. Denn wenn Gott mir keine Frau gegeben hätte, dann hätte mir die auch keine Frucht gegeben. Und wenn sie mir keine Frucht gegeben hätte, dann hätte ich sie nicht gegessen. Und dann wäre ich auch nicht in Sünde gefallen. Super, ne? Er delegiert seine eigene Schuld an seine Frau, die Gott ihm gegeben hat. Deswegen ist Gott schuld. Ein anderer ist schuld an seinem Unglück. Wenn du so argumentierst, dann bist du ein hilfloses Opfer und du wirst wahrscheinlich vom Herrn keine großen Gebetserhörungen bekommen. Weil Opfer einfach Opfer sind, verstehst du? Die haben nichts, die kriegen nichts, die sind Opfer. Ich möchte, dass du innerlich ein wenig aufstehst und sagst, ich bin kein Opfer, ich bin ein Überwinder in ihm. Ich will dich hier nicht beleidigen, einfach so billig. Ein bisschen schon natürlich, aber um dich anzustacheln. Rauszukommen aus dieser Opferhaltung, aus diesem immer ich und ich kann nichts machen. Doch, dein Gott hat das Universum geschaffen. Er hat Dinge getan, die keiner tun kann außer ihm. Und er hat gesagt, ich setze meine Kräfte für dich ein. Geh auf mich zu, komm zu mir. Aber mit Glauben. Und dann wird es schon was. Du bist also kein Opfer, sondern in Christus bist du ein Überwinder. Und je eher du die Opferrolle ausziehst und die Überwinderrolle anziehst, übrigens im Kolosserbrief Kapitel 3 heißt es, zieht euch den himmlischen Menschen an. Also wenn du das magst, dir den himmlischen Menschen anziehst, dann wirst du auch erleben, dass die himmlischen Kräfte wirksam werden in deinem Leben. Amen. Und wenn du möchtest, dass Gottes Kräfte in deinem Leben wirksam werden, aber du hast noch nicht einmal Jesus in deinem Leben, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, ihn einzuladen. Bete einfach mit mir, wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz, und mach mich neu. Amen. Wenn du das mitgebetet hast und glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, dann bist du jetzt von Neuem geboren. Dann lebt der Größere in dir. Dann bist du jetzt auf der Siegerstraße unterwegs. Gottes Segen. Amen.